The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Montag, der 30. Dezember. Die Zeitenwende. Seit über 2,5 Jahren ein fester Bestandteil der politischen Kommunikation. Hier nochmal kurz die Geburtsstunde. Es war der 27. Februar 2022 im Deutschen Bundestag.
Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
Es war die vielleicht beste Rede, die Olaf Scholz in seinem Leben gehalten hat. Die Zeitenwende-Rede hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag und
Zeitenwende
wurde 2022 sogar das Wort des Jahres. Scholz hatte es damals klug benutzt, um angesichts des russischen Einmarsches in die Ukraine unser Land aus dem Dornröschenschlaf zu holen. Von dem Wort ging eine disruptive Kraft aus. Es machte deutlich, so wie jetzt, kann und darf es nicht weitergehen. Scholz hatte damals mit der
Zeitenwende
besonders auf die Ausrüstung der Bundeswehr und dringend erforderliche Militärausgaben gezielt. Doch seitdem erlebt das Wort einen inflationären Gebrauch.
Zeitenwende.
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 Überall Zeitenwende. Auch zuletzt, weil die Kritik daran immer größer wurde. Denn die Umsetzung lahmt. Der Investigativjournalist Christian Schweppe hat das Buch Zeiten ohne Wende geschrieben und stellt der Ampel im RBB ein sehr schlechtes Zeugnis aus.
Es ist ein Zaudern, ein Zögern. Es ist die Tatsache, dass wir im Kriegsfall, in einem Ernstfall, von dem wir natürlich alle hoffen, dass er nicht eintritt, aber in dem Fall wären wir heute weitgehend wehrlos. Und das ist 2,5 Jahre nach dieser historischen Rede im Bundestag von Olaf Scholz eine wirklich bittere Erkenntnis. Und am Ende ist die Bundeswehr eben auch eine Armee, die seit dieser Zeitenwende und der Ausrufung nicht zum Beispiel vergrößert worden ist, sondern die schrumpft tatsächlich. Wir haben eine Truppe, die wird immer kleiner und gleichzeitig immer teurer.
Mit Blick darauf sollte man also vorsichtig sein, wenn man dieses Wort benutzt. Aber man hat den Eindruck, genau das Gegenteil ist der Fall. CSU-Chef Markus Söder hat gestern mit Blick auf den Anschlag in Magdeburg in der Bild am Sonntag eine Zeitenwende in der inneren Sicherheit gefordert. Die gleiche Zeitenwende wollte der Chef der Polizeigewerkschaft Rainer Wendt übrigens schon vor einem Monat. Der Städte- und Gemeindebund hat kürzlich nach einer Zeitenwende in der Migrationspolitik gerufen. Nach dem Urteil im Prozess des Vergewaltigungsopfers Giselle Pellicot hat man gelesen, dies sei eine Zeitenwende in der Verfolgung von Sexualstraftätern. Und bei der Weltsynode im Oktober, dem größten Treffen der katholischen Bischöfe, war im Vorfeld von der Zeitenwende in der Kirche gesprochen worden. Mit Blick auf das nun nahende kommende Jahr wünsche ich mir, dass dieses eigentlich gut intendierte Wort, was die Dringlichkeit von Reformen und Umdenken sehr gut beschreibt, nicht zur inflationären Plattitüde und zur reinen Phrase verkommt. Denn jedem, der Zeitenwende benutzt, sollte klar sein, es bleibt nur ein Wort, solange man es nicht wirklich mit Taten verbindet. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit dem ehemaligen deutschen Botschafter in Syrien, Dr. Andreas Reinecke, bespreche ich gleich die aktuellen Entwicklungen in der Region und das Auftreten des neuen Machthabers Ahmed al-Sharaa.
Man muss sagen, er hat bislang fast alles richtig gemacht. Also er sagt das Richtige und tut auch das Richtige. Das ist eigentlich überraschend.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt uns den Trump-Effekt auf dem Aktienmarkt. Außerdem lernen wir über traurige Singles im Supermarkt und erfahren, wer die neuen Superstars in Südkorea sind. Und das sind keine K-Pop-Sänger. »24 Jahre lang saß Bashir al-Assad an der Macht in Syrien. Im Juli 2000 trat er die Nachfolge seines verstorbenen Vaters an und wurde das 16. syrische Staatsoberhaupt. Anfangs waren mit ihm noch Hoffnungen auf Reformen verbunden. Er wurde von der Bevölkerung als junger, liberaler Präsident gefeiert. Doch im Laufe der Zeit hat er sich zu einem Despoten gewandelt, der bereit war, massive Gewalt gegen sein eigenes Volk einzusetzen. Der jahrelange Bürgerkrieg endete Anfang Dezember mit seiner Flucht.
Nach mehr als einem halben Jahrhundert ist sie beendet, die Herrschaft der Assad-Familie in Syrien. Die Hauptstadt Damaskus ist in den Händen von Rebellen. Der gestürzte Machthaber Bashar al-Assad ist wohl nach Russland geflohen.
Syrien befindet sich nun inmitten eines politischen und gesellschaftlichen Umbruchs. Ahmed al-Sarraj, Anführer der islamistischen Miliz HTS, reklamiert die Staatsführung aktuell für sich und verspricht Reformen, die jedoch Zeit benötigen. Neuwahlen beispielsweise sieht er erst in 3 bis 4 Jahren. Die westliche Welt begrüßt grundsätzlich das Ende der Assad-Herrschaft, doch bleibt unklar, ob die neuen Machthaber eine islamistische Ordnung durchsetzen oder sich Richtung Demokratie öffnen werden. Besonders das Schicksal von Minderheiten wie der christlichen Gemeinschaft steht im Fokus. Die Feiern der Christen verliefen jedoch nicht reibungslos. In der Nacht vor Heiligabend wurde ein Weihnachtsbaum in der Hauptstadt in Brand gesetzt. Daraufhin gab es wütende Proteste. Die Karten in Syrien werden aktuell komplett neu gemischt. Mein heutiger Gast, Dr. Andreas Reinecke, Direktor des Deutschen Orient-Instituts und ehemaliger deutscher Botschafter in Syrien, hilft uns, die Lage einzuordnen. Guten Tag, Andreas Reinecke.
Tag, Frau Speaker.
Herr Reinecke, Sie waren Botschafter in Syrien von 2008 bis zur Schließung der Botschaft 2012 und somit waren Sie der letzte deutsche Botschafter vor Ort. Damals haben Sie auch den arabischen Frühling erlebt. Was haben Sie da erlebt und mit welchem Gefühl sind Sie damals zum letzten Mal aus der Botschaft rausgegangen und haben die Tür abgeschlossen?
Also das war schon ein sehr eigenartiges Gefühl. Für mich war es sogar schon, wenn Sie so wollen, die dritte Revolution. Ich habe die Leute beobachtet, wie sie auf die Straße gingen. Erst erschüchtern kleinere Gruppen mit Kerzen, und dann wurden es größere Demonstrationen und dann zum Schluss große. Ich habe dann gesehen, wie die Leute auch bereit waren, für ja wenig Unterdrückung auf die Straße zu gehen und auch sehr hohe persönliche Risiken in Kauf zu nehmen. Das macht einen schon sehr nachdenklich so in unserem mitteleuropäischen Komfortzone. Und als ich das dann die Botschaft zugemacht habe, dann war schon die Frage, ja, was passiert jetzt mit den Leuten, die ich da jetzt überall gesehen habe, mit denen ich auch sehr viel gesprochen habe. Es war erstmal ein großes Fragezeichen und schon bedrückend, muss ich schon gestehen.
Und jetzt hat sich die Situation auch geändert. Viele schauen jetzt vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Erzählen Sie uns, wer sind die neuen Machthaber im Land, die HTS? Haben Sie da schon damals etwas von dieser Gruppe gewusst, gehört?
Nein, die gab es damals auch noch gar nicht, sondern damals gab es einige sehr engagierte, sehr mutige, meistens Männer, die auch zum Teil in Gefängnissen gesessen hatten und die Revolution oder die Demonstrationen, muss man eigentlich sagen, gegen Assad angeführt haben, die es aber alle nicht geschafft hatten, auch später tatsächlich eine Mehrheit hinter sich zu scharen. Auch die syrische Opposition im Ausland ist letztendlich zersplittert in ganz viele Einzelgruppen. Und Sharaa oder auch die HTS ist eine Gruppe gewesen, die eigentlich keiner so richtig auf dem Zettel hatte. Und diese Al-Nusra-Front hat er dann letztendlich umgewandelt in eine neue Front HTS, die dann, ohne dass wir das so richtig wahrgenommen haben, in Idlib eben stark wurde im Nordwesten von Syrien. Und da hat er sich dann weiterhin mit Gruppen zusammengeschlossen und weiterhin diesen islamistischen Teil reduziert, hat es geschafft, eine Regierung dort zu gründen und eine Verwaltung, so will ich es vielleicht mal sagen, die dort wohl, so sagen es die Leute und so höre ich es, für ein relativ ordentliches Leben gesorgt haben. Also das ist das, was man jetzt so beobachten kann.
Ja, die Frage wird dann sein, ob ob er und ob die ganze Gruppe das, was sie in Idlib geschafft haben, auch auf nationaler Ebene dann auch schaffen. Das ist dann was ganz anderes. Denn in Idlib ist es eher landwirtschaftlich geprägt und das auf nationaler Ebene zu schaffen, ist eine ganz andere Herausforderung.
Genau, vor der steht er im Augenblick. Aber man muss sagen, er hat bislang fast alles richtig gemacht. Also er sagt das Richtige und tut auch das Richtige. Das ist eigentlich überraschend.
Ja, jetzt sagt er auch das Richtige, das, was die USA, das, was Europa hören möchte, dass die HTS eben keine Terrororganisation ist, dass sie auch keinen Streit mit dem Westen suchen. Ist das alles nur Diplomatie oder folgen dem auch Taten?
Naja, zunächst sagte das gar nicht an die USA und die Europäer gerichtet, sondern an seine eigene Bevölkerung, denn die hat ja viel größere Sorgen. Und in der Anfangsphase arbeitet man mit Gesten, sind also, dass er angeordnet hat, dass es Weihnachtsfest friedlich gefeiert werden kann und es auch ganz wenige Zwischenfälle gegeben hat. Die Christen konnten sogar öffentlich feiern, das war also ihre große Sorge. Also all diese Dinge, diese Gesten hat er gemacht. Er sorgt dafür jetzt, dass die Geheimdienste aufgelöst werden. Er hat auch erklärt, dass er seine eigene Organisation, die HTS, auflösen will, gerade in einem Interview mit Al-Arabiya, glaube ich. Also das sind schon Schritte, die darauf deuten, dass er sich genau überlegt hat, wie man einen Staat neu organisiert.
Fatal wäre es natürlich, wenn hier wirklich ein Machtvakuum entstehen würde, denn andere Terrorgruppen wie die IS zum Beispiel würden dann auch erkennen, dass sie da eine Chance haben, ihren Einfluss weiter auszubauen und versuchen, diese Chance zu ergreifen. Joe Biden hat gesagt, dass er das nicht zulassen würde. Donald Trump, der ja ab bald das Sagen hat, hat signalisiert, dass er für die USA in Syrien keine Rolle sieht. Was würde das für die Situation vor Ort bedeuten?
Die Frage, ob eine mögliche Nicht-Einmischung seitens der Amerikaner unter Donald Trump dort eine Rolle spielen wird, wird man sehen. Denn zunächst haben die Syrer selbst ein Interesse daran, dass der Islamische Staat nicht stark wird. Im Augenblick sind im Nordosten noch amerikanische Truppen, etwa in der Größenordnung von 800, die kurdischen Kämpfer dort unterstützen, die wiederum das Lager der islamischen Familienangehörigen dort bewachen. Wenn die abgezogen würden, würde sich da möglicherweise eine neue Situation ergeben. Aber das wäre, glaube ich, der entscheidende Punkt. Aber ob das so viel Einfluss haben würde auf den Niedergang des IS, würde ich jetzt zunächst mal noch nicht eindeutig mit Ja beantworten. Mal abwarten.
Geopolitisch sind dann natürlich auch andere Großmächte, die eine Rolle spielen. Allen voran Russland ist dabei gewesen in den letzten Jahren, hat Assad auch unterstützt. Wie geht Wladimir Putin jetzt damit um? Jetzt hat er Assad in Schutz genommen. Der ist auch in Russland, soweit man es weiß. Aber letztendlich wird das als Blamage aufgefasst von den Russen, dass die Person, die sie unterstützt haben all die Jahre, jetzt gestürzt wurde?
Ja, es ist eine große Blamage für Russland und ein großer geopolitischer Verlust. Sie wollten immer den Hafen in Tartus haben, der liegt in dem Alawitengebiet. Das war der Preis dafür, dass sie Assad unterstützt haben. Den haben sie jetzt faktisch verloren. Sie haben ihre Schiffe abgezogen, sie jetzt nach Libyen gebracht und versuchen dort eine neue Präsenz aufzubauen. Aber was noch schwieriger ist, sie waren nicht in der Lage, in den Augen der anderen Diktatoren einen Diktator zu unterstützen. Also es ist auch in den Augen der anderen, die er unterstützt, natürlich ein Wahnsinn. Signal sagen, naja, so weit geht es doch nicht hier mit der russischen Unterstützung.
Sind die Russen also die Verlierer dieser Entwicklung, würden Sie sagen? Oder gibt es da weitere Verlierer, abgesehen von Assad natürlich und seiner Familie?
Nein, die Russen sind die Verlierer und die Iraner. Ganz eindeutig. Beide werden versuchen, zurückzukommen. Es ist auch interessant, dass der iranische Revolutionsführer Khamenei erklärt hat vor einigen Tagen, dass er glaube, dass das syrische Volk aufstehen werde gegen die Eroberer, worauf dann der neue syrische Außenminister sofort einen Tweet abgesetzt hat. Also daran sieht man schon, was versucht wird. Und auch die Russen werden sicherlich das nicht so ganz kampflos hinnehmen. Den Zeitplan, den jetzt im Interview mit Al-Arabiya vorgeschlagen hat, lautet erst 3 Jahre lang Konsolidierung und dann Wahlen. In diesen kann viel passieren, gerade Wahlen, das haben wir ja nun überall erfahren, gibt es natürlich noch viele Möglichkeiten für Störmanöver und ich glaube, davon wird man auch ausgehen müssen. Umso mehr also unser Interesse als Deutschland und als Europa, hier diesen Übergang geordnet durchführen zu können.
Absolut. Welche Rolle muss Deutschland dabei spielen?
Deutschland muss unterstützen. Ich glaube, erstens müssen wir überhaupt erkennen, dass wir ein eigenes Interesse an der Entwicklung in der Region haben. ein eigenes deutsches und ein eigenes europäisches Interesse. Vermeidung von Terrorismus, Vermeidung von Flüchtlingszahlen. Wir haben Interesse an wirtschaftlichen Kooperationen, Freiheit der Schifffahrt durch das Rote Meer. Es hängt ja alles zusammen.
Haben Sie da schon Signale gehört? Ist da etwas in der Planung? Ich habe gesehen, dass Vertreter des Auswärtigen Amtes vor Ort gewesen sind. Aber wird es einen neuen Botschafter geben jetzt?
Aus einem ganz pragmatischen Grund nicht, denn ein Botschafter übergibt sein Beglaubigungsschreiben dem Staatschef. Es gibt gar keinen Staatschef im Augenblick. Aber man kann das auch auf andere Art und Weise machen. Man kann immer wieder Diplomaten, die vielleicht in Beirut oder in Ankara stationiert sind, dorthin senden und dieses Gespräch zu suchen. Dieser Dialog ist extrem wichtig, auch generell als Aufgabe für Diplomaten, übrigens auch in anderen Ländern. Und den muss man sicherlich aufrechterhalten.
Absolut. Also hoffentlich sind auch die Syrer die Gewinner dieser Entwicklung. Wir haben da darüber gesprochen, wer die Verlierer sind. Gibt es weitere Gewinner aus Ihrer Sicht?
Ja, die Gewinner sind eigentlich wir alle, also die Syrer in allererster Linie.
Türkei auch?
Was ich aus Syrien hörte, ist, alles ist besser als das, was bisher war. Hm. Vereinfacht. Die Türkei wird man sehen. Ich meine, im Grunde genommen war mit Assad zusammen eigentlich ein, auch mit dem Vater Assad, eigentlich ein Einvernehmen, jetzt mit dem Sohn nicht mehr, weil der nicht in der Lage war, sich auf diplomatische einzulassen. Also die Türkei wird insofern ein Gewinner sein, weil dann offensichtlich die vielen Flüchtlinge aus Syrien wieder zurückgehen werden. Und er hofft natürlich, dass die Kurden dann in irgendeiner Art und Weise wieder in ein syrisches Staatsgebiet einbezogen werden, sodass der Ruf nach Autonomie dort reduziert werden wird. Das wird sicherlich ein türkisches Interesse sein, wird man sehen. Also auf jeden Fall ist Türkei kein Verlierer, sondern ist sicherlich ein Profiteur.
Ja, und wie gesagt, hoffentlich auch die Syrer, hoffentlich wir alle. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, Frau Speaker.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß keine besser als unsere Frau an der Wall Street, Börsenexpertin Anne Schwedt. Damit schalten wir nach New York. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Lass uns heute auf die neue Best-Buddy-Freundschaft in den USA gucken. Donald Trump und Elon Musk. Seit dem Wahlsieg von Trump ist Musks Firma Tesla einer der größten Gewinner an der Börse. Der Aktienkurs ist seither um rund 80% gestiegen. Anne, erklär uns, was hinter dieser Bromance, also dieser Männerfreundschaft steckt und warum Musk und sein Autokonzern so sehr von dem neu gewählten Präsidenten profitieren.
Ja, Chelsea, dazu vielleicht erstmal, woran es nicht liegt, dass der Tesla-Aktienkurs steigt. An den Verkaufszahlen von Tesla, die fielen nämlich bestenfalls durchwachsen aus dieses Jahr. Anfang des Jahres gab es sogar rückläufige Zahlen und aufs Gesamtjahr wird es wohl auch nur maximal ein kleines Wachstum geben. Also Teslas Fundamentaldaten passen aktuell überhaupt nicht zu dem massiven Aktienplus. Und da kommt jetzt diese Bromance zwischen Trump und Musk ins Spiel, die Aktie seit Trumps Wahlsieg so massiv hat zulegen lassen. Die Anleger spekulieren ja immer in die Zukunft gerichtet und weniger, was aktuell Fakt ist. Bedeutet, die Aussicht auf positive Veränderungen für Tesla durch Trump reicht aus, um den Aktienkurs anzutreiben. Elon Musk hatte sich ja im Wahlkampf mit Spenden und Kampagnen in Höhe von $277 Millionen bei Trump eingeschleimt. Und das hatte sich insofern jetzt schon ausgezahlt, dass Musk durch den Aktienanstieg von Tesla sein Vermögen um mehr als $90 Milliarden steigern konnte. Außerdem soll Musk jetzt einen der neu geschaffenen Posten in Trumps Regierung bekommen, wo es darum geht, die Regierungsgeschäfte effizienter zu gestalten. Und durch diesen Bürokratieabbau erhoffen sich die Tesla-Anleger weniger staatliche Regulierungen auch im Bereich autonomes Fahren. Und dadurch könnte dann Tesla in diesem Bereich endlich wieder schneller vorankommen. Einen Prototypen für ein fahrerloses Taxi hatte Tesla dieses Jahr schon vorgestellt. Aber wann das wirklich auf den Markt kommt, ist noch höchst fraglich. Also ich würde sagen, der krasse Aktienkursanstieg von Tesla durch Trump ist zum aktuellen Zeitpunkt mehr Hype und die Hoffnung auf das, was kommen könnte, als irgendwie mit handfesten Fundamentaldaten zu begründen.
Und dann, Anne, sag uns, wie sieht es diese Woche an der Börse aus? Hast du einen kurzen Ausblick für uns?
Da gibt's tatsächlich gar nicht so viel zu sagen, Chelsea. Die Wall Street ist immer noch im Feiertagsmodus. Wir haben ja mit Neujahr wieder eine verkürzte Handelswoche und kaum neue Wirtschaftsdaten oder Quartalszahlen. Das Spannendste werden noch die neuen Immobiliendaten für den Monat November. Die kommen auch diese Woche raus. Letzte Woche war es auch schon sehr geringes Handelsvolumen. Freitag gingen wir mit einem dicken Minus aus der Woche. Allerdings auf Wochensicht hatten wir bei den großen Indizes ein leichtes Plus, womit wir die zweiwöchige Verlustserie beenden konnten.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass in vielen Ländern Lehrkräfte um Anerkennung kämpfen, die ihnen ja eigentlich gebührt. Und teilweise müssen sie sogar darum kämpfen, finanziell über die Runden zu kommen. Doch in Südkorea haben es einige Nachhilfelehrer bis in die Millionärsliga geschafft. Das südkoreanische Schulsystem setzt Kinder unter enormen Druck. Nur die mit den besten Noten kommen an die besten Unis. Fast alle Schüler nehmen daher Nachhilfe, teils bis spät abends, sogar sonntags. Einige Familien nehmen dafür Schulden auf, um die teuren Unterrichtsstunden in der eigentlichen Freizeit der Kinder finanzieren zu können. Diese Nachfrage hat eine milliardenschwere Branche hervorgebracht. Und einer der größten Profiteure sind die Nachhilfelehrer, wie Mathematiker Cha Jil-jung. Von seinem Heimstudio aus bietet er Online-Nachhilfe an und hat sich damit nicht nur einen Namen gemacht, sondern auch ein wirklich beachtliches Vermögen verdient. Sein Spezialgebiet? Die Vorbereitung auf die berüchtigten Hochschulaufnahmeprüfungen. In seinem Heimatland muss man einfach hart arbeiten, sagt er. Dort herrscht eine schnelle Kultur. Nichts passiert dort langsam, auch nicht in der Schule. Aber als sogenannter Star-Dozent reicht es nicht, fachlich gut zu sein. Jil-jung muss jeden Tag in die Maske. Das ZDF-Auslandsjournal war mit dabei.
Ich putze mich ein bisschen heraus. Denn die Schüler sagen, dass das Lernen leichter fällt, wenn sie von gepflegten Lehrern unterrichtet werden. Deshalb achte ich auf mein Äußeres.
Nicht für das Leben, sondern für den rausgeputzten, millionenschweren Nachhilfelehrer lernen wir.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass die Einsamkeit nicht nur Menschen betrifft, sondern auch das Obst im Supermarkt. Obst wird in der Regel in Bündeln gekauft. Weintrauben nimmt man nicht Beere für Beere, Äpfel kommen mindestens paarweise in den Korb und Bananen kauft man fast immer im Bund oder im Büschel, wie man auch sagen kann. Doch was passiert mit den Einzelgängern, die sich von ihrem Bund gelöst haben? Diese werden von Kunden oft übersehen, ignoriert und sind damit die einsamen Singles der Obstabteilung. Professor Jan Landwehr von der Universität Frankfurt hat sich dieser Misere angenommen und dabei nicht nur die Einsamkeit der Solo-Bananen, sondern vor allem die unnötige Lebensmittelverschwendung im Blick. Denn die Solo-Bananen werden wirklich zu 98% weggeschmissen. Gemeinsam mit seinem Team hat er in einem Feldversuch getestet, wie man den abgetrennten Einzelbananen zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen kann. Das erklärte er im Interview mit der Tagesschau.
Wir haben überlegt, die Banane zu vermenschlichen. Wir haben die Banane freudig oder traurig schauen lassen und haben geschaut, was wirkt am besten, wie erzielt die Banane die Aufmerksamkeit der Kundinnen und Kunden und wie schafft sie es, dass sie gekauft wird.
Und das Ergebnis? Mitleid zieht an. Besonders gut liefen die Solo-Bananen, die als traurige Singles bezeichnet wurden. Sie kommen dann in ein extra Körbchen mit dieser Bezeichnung im Supermarkt. Und es wirkt. Offenbar gibt es recht viele, die mal eine traurige Single-Banane aufreißen und vernaschen wollen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen humorvollen Start in den Tag. Mein Name ist Chelsea Speaker und morgen gibt es für Sie unser Pioneer-Silvester-Spezial, die 20 Köpfe des Jahres, präsentiert von meiner Kollegin Dagmar Rosenfeld. An dieser Stelle von mir schon mal ein Happy New Year. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Same time, same place.